palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Hallo zur letzten Folge Serie Amore vor der Weihnachtspause. Hier ist Mario Rika und Mario Soike sitzt in Hamburg und das war das Rafael Leão Intro.
Waren das 6 Sekunden? Das müssen wir nochmal nachrechnen, glaube ich.
Du musst es nachher nachstoppen, auf jeden Fall. Es ist eine besondere Folge. Moin Marius, so viel Zeit muss sein.
Moin, moin.
Wir haben mal wieder einen Gast und der ist es gar nicht mal zwingend unbedingt Serie A-Experte, aber wir hatten ein Fumswichteln und wir haben den Kollegen Thomas Poppe gezogen mit seinem Podcast Mir sein Gude. Ihr seid eigentlich auch zu zweit, richtig? Und es geht da meist um Frankfurt und die Bayern. Hol da doch mal die HörerInnen ab, Thomas. Grüße erstmal, hallo.
Ja, genau. Erstmal ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich bin schon auf dem Brenner. Ich habe die WM 1990 Hits nochmal rausgeholt und angehört, extra zur Vorbereitung. Und bei uns geht es ganz viel um Fußball allgemein, ganz viel Bundesliga. Und wir sind diehard Bayern/Frankfurt-Fans. Und da ergibt sich natürlich ganz viel aus dieser Ecke. Aber wir brechen das dann schon auch auf und reden ganz viel über allgemeine Befindlichkeiten im Fußball. Und ja, ich bin der Bayern-Fan, das sei zur Warnung vorausgeschickt.
Aber ich glaube, es gibt ja nichts Besseres als, wir haben es im Vorgespräch auch mal so kurz angerissen, um vielleicht mal so unseren Die-Hard-Italien-Fußball-Fans einen Einblick davon zu geben, was denn so außerhalb dieser ja Calcio-Bubble aus Italien rüberschwappt. Und die Bayern haben ja auch mit Lazio einen Serie A-Club gezogen in der Champions League. Mhm. Vielleicht können wir uns darüber ja auch noch unterhalten, was du denn da so erwartest.
Ja, sehr gerne.
Marius, jetzt sag du mal, wir hatten das schnelle Intro schon. War das auch für dich das Highlight, das Tor, beziehungsweise wie gut das von Sassuolo verteidigt wurde da, die ersten 6 Sekunden? Ich habe mir das 10-mal in Folge angeguckt und ich verstehe es nicht, was da passiert ist.
Ja, also weiß nicht, wenn du ein Gegentor so schnell Christ, wenn man sich da so durchkombinieren kann, ist schon scheiße. So. Also, weiß ich, kann man nicht viel mehr zu sagen, glaube ich. Klar, ist natürlich ein oder das große Highlight des Spieltags gewesen.
Ich glaube, da hatten echt so einige den Controller noch nicht in der Hand. Also das wirkte wie irgendwie so FIFA-Online-Spiel und der eine ist noch nicht drin. Also ja, genau. Da sind diese zwei Innenverteidiger, ich weiß dann gar nicht mehr genau, wer es war, der dann außen stand. Die haben das irgendwie nicht auf dem Zettel gehabt, dass der Schiri das Spiel angepfiffen hat. Ist auf jeden Fall das schnellste Serie A-Tor der Geschichte. Wenn da jetzt, also zumindest seit da eine offizielle Datenerfassung stattfindet.
Genau, bisheriger Rekordhalter für die Vervollständigung Paolo Poggi 2001 für Piacenza. Und jetzt der Leão nochmal 2 Sekunden schneller. Und irgendjemand, da weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr, wer hatte bei Twitter, glaube ich, auch geschrieben, dass es auch das schnellste Tor in den Top-Ligen ist. Also in der Bundesliga ist Kevin Volland, glaube ich, mit 9 Sekunden vorn. Und ich glaube auch La Liga, Premier League, Ligue 1, da war niemand schneller als Leão jetzt.
Ah, klar, Volland. Ich hatte tatsächlich im ersten Moment irgendwas mit Kirsten oder Elber. Die hatten aber, das waren noch die Ranissimo-Zeiten, glaube ich.
Tatsächlich, wenn ich da reingrätschen darf, war Elber lange Rekordhalter. Ich war nämlich damals beim Tor gegen den HSV im Stadion, als es geschossen wurde, und habe meinen Popo genau 1 Sekunde auf dem Sitz gehabt und ihn dann wieder hochgehoben zum Jubeln. Das war tatsächlich lange schon mal eine Elber in der Bundesliga. Und das wurde dann aber, glaube ich, von Bellarabi und dann nochmal von Volland egalisiert. Aber das war ja völliger Wahnsinn gestern. Also das hatte sowas von so einem 90er-Sportfilm, so Mighty Ducks-mäßig, wo irgendwie sich der Trainer so eine ganz verrückte Taktik ausdenkt und die geht auf. Die haben einfach gar nicht damit gerechnet, dass man nach vorne spielen darf beim Anstoß, so kam mir das vor. Also, hä, was macht ihr da? Das kann doch nicht erlaubt sein.
Stimmt, weil das macht ja eigentlich auch kein Team mehr, ne? Das meiste ist so, wie dass kein normaler Abstoß mehr nach vorne gekloppt wird, werden eigentlich alle Anstöße, seit man es darf, nach hinten gespielt.
Ja. Stimmt, man will erstmal das, die erste Pressinglinie des Gegners bei sich in die Hälfte ziehen, um dann das Packing rauszuholen und keine Ahnung.
Ja, ansonsten in der Partie noch Salamakers getroffen, Berardi ganz später Treffer für Sassuolo, das hat dann aber auch irgendwie nichts mehr ausgemacht und Milan 9 Siege, 4 Unentschieden, nach wie vor Tabellenführer. Selbst jetzt vermeintliche Teams aus dem oberen Tabellendrittel werden abgefrühstückt und immer noch ohne Ibra.
Dafür Genoa nicht unter der Woche, das muss man dann auch natürlich dazu sagen, aber...
Ah ja, okay, ja, richtig.
Ja, machen so weiter. Verlieren einfach nicht, ne? Wer hat Sassuolo wiederum jetzt nur das Spiel gegen Benevento gewonnen aus den letzten 5 oder 6. Also da ist so der Anfangstrubel, Jubel, Heiterkeit, das ist jetzt so passé, würde ich mal sagen. Obwohl Caputo wieder da ist.
Ich wollte es gerade auch sagen, also das ist tatsächlich mal der umgekehrt. Sonst immer Teams werden gefordert bei uns im Podcast und liefern dann. Sassuolo haben wir über den Klee gelobt und jetzt liefern sie nicht mehr. Vielleicht müssen wir da irgendwie uns mal auch hinterfragen. Inter bleibt dran, ein Zähler dahinter, gewinnt, ja, so arbeitssiegmäßig gegen Spezia, Hakimi und Lukaku treffen für die Mailänder Piccoli in der Nachspielzeit mit einem Ehrentreffer für den Aufsteiger. Gestern gab es krasse Spiele tatsächlich und ich habe lange Zeit gedacht, dass die Roma in Bergamo bei Atalanta gewinnt. Und dann haben die nochmal richtig aufgezockt, ey. Atalanta 4-1, Führung Dzeko aus der dritten und dann 59. Zapata, Gosens 70. Muriel 72. Und Marius hat so schön vorhin per WhatsApp geschrieben, Iličić Love, schönes Solo, 85. zum Endstand. Bei dem flutscht's wieder.
Vielleicht ist das auch neben Leao das Highlight des Spieltags.
Stimmt, das kann man sagen.
Dass Iličić so ein Tor macht, wie er es im Frühjahr gemacht hätte.
Das hat mich echt auch wirklich gefreut, tatsächlich, dass der wieder ein bisschen im Ansatz zurück in die Spur findet und dann wahrscheinlich auch in der Rückrunde wichtigster Mann wird, wenn Papu Gomez dann weg ist und die Wahrheit ausgepackt hat. Und Robin Gosens trifft wieder ohne Ende, also... Den müssen wir uns doch wirklich mal im Januar irgendwie ranholen, oder Marius?
Wurde tatsächlich auch bei Instagram gefordert sozusagen, also nicht gefordert, aber nachgefragt, wäre es denn nicht mal möglich, ob der Robin auch mal in die Sendung kommt. Und ich sagte, ja, vorgenommen haben wir uns das schon lange und ich glaube, der wird das auch machen. Also versuchen wir es mal.
Du hattest mir zu dem Spiel vorhin noch geschrieben, Pessina sagt zu Muriel was, das habe ich nicht mitbekommen. Was hast du damit gemeint? Ich habe nicht verstanden, was du mir damit sagen wolltest.
Sehr gut. Muriel ist eingewechselt worden und hat quasi mit seinem ersten Ballkontakt sein Tor geschossen. Und Pessina hat danach gesagt, wer bist du, Leao?
Ah, okay.
So als kleiner, entweder, ich weiß nicht, ein Seitenhieb ist das ja nicht, aber... Freude oder Loben des Teamkollegen.
Und dann für mich ein ziemlich überraschendes Ergebnis. Tatsächlich, Lazio gewinnt relativ ohne große Gegenwehr das Heimspiel gestern Abend noch gegen Napoli mit 2-0. Immobile und Luis Alberto treffen. Napoli schwächelt jetzt dann doch ein bisschen, rutscht ab auf Platz 5, sogar hinter die Roma. Gattuso, der sah nicht gut aus mit seiner Augenklappe da, sondern der war auch alles andere als zufrieden. Und jetzt haben wir in den letzten Wochen so viel über Napoli wieder gequatscht und wir müssen vielleicht echt mal Lazio, die jetzt wieder dran sind auf Platz 8 und wenn wir auch schon Thomas da haben, vielleicht ein bisschen über Lazio quatschen, die tatsächlich gegen Ende des Jahres wieder zur Form zurückfinden, auch in der Liga, weil in der Champions League, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Thomas, hast du da auch die Partie gegen Dortmund gesehen? Eine davon?
Ja. Ich fand ja das zweite Ding mit dem Elfmeter, das war schon eine sehr seltsame Partie irgendwie. Aber allgemein ist Lazio für mich so eine ganz unangenehme Wundertüte, die man ganz schwer durchschauen kann. Deswegen bin ich auch froh, von euch jetzt mal ein paar Tipps zu kriegen, wie ich die zu werden habe. Es gibt für mich momentan 3 Spieler in Europa, bei denen es viel zu einfach aussieht, wie sie Tore schießen. Das ist Ronaldo, das ist Immobile und das ist Lewandowski. Und die haben das auch alle 3 am Wochenende wieder gezeigt, mit 2-2 und einem Tor. Ich glaube, also Immobile auch, das 1-0, das war auch schon wieder das sieht so leicht aus, wie der Tore schießt. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das in Dortmund bei dem nicht geklappt hat. Und dann wie er auch das andere Tor vorbereitet. Also es ist einfach ein sensationeller Fußballer. Und vor dem habe ich echt ein bisschen Schiss. Weil ich als Bayern-Fan natürlich auch ein bisschen gebrandmarkt bin von italienischen Stürmern. Also ich habe Inzaghi, von dem habe ich so oft schlecht geträumt als Kind. Das ist unfassbar. Und jetzt schon wieder so ein italienischer Stürmer mit I, der auf meine Bayern zukommt. Ich habe da echt noch ein bisschen Bauchweh vor denen. Also natürlich, wenn du die Champions League irgendwie weit kommen willst, musst du auch Lazio schlagen. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich hätte dann echt lieber wieder Barca gehabt, ehrlich gesagt, als die. Und bin sehr gespannt, was ihr mir jetzt sagt, wie ich die zu befürchten habe. Denn ich habe auch das Gefühl, die haben so ein bisschen die Kurve gekriegt.
Ich glaube, Kurve gekriegt, das Mario hat es angesprochen, jetzt, du hast es auch gesagt, das Gefühl habe ich auch und das Gefühl hat auch Simone Inzaghi. Der hat nach dem Spiel, oder das, was er danach gesagt hat, klang auf jeden Fall in diese Richtung, dass sie halt, ja, sie hatten Probleme mit Covid-Erkrankungen und hatten Probleme irgendwie Konsistenz in ihr Spiel zu bekommen und er sieht die Automatismen jetzt wieder wesentlich besser funktionieren und das ist ja, wovon Lazio auch in der vergangenen Saison so extrem gezehrt hat, dass da eine enorm gut eingespielte, sag ich mal, erste bis anderthalbte Elf ist. Und wenn da niemand ausfällt und die Leute in Form sind, dann sieht es tatsächlich einfach aus, wie die Tore schießen, weil die einfach ein sehr, sehr direktes Offensivspiel haben, sehr schnelles Umschaltspiel und ja, eben dann mit Immobile einen, der aus zwei Chancen drei Tore macht.
Ist auch tendenziell eine Mannschaft, die halt eher gegen Juve und Dortmund gut spielt und dann gegen Verona verliert als andersrum. Und das kommt natürlich meinen Bayern auch nicht gerade zugute. Also das also gefühlt eher eine Mannschaft, die gegen eine starke Mannschaft gut aussieht.
Total, also wenn, ich sag mal, wenn und das macht Bayern ja. Bayern macht ja das Spiel, die warten nicht ab und das ist eigentlich was eine Stärke von Lazio ist. Also sich auf diese Gegner einzustellen und eben dann in diese schnellen Umschaltbewegungen zu kommen. Dann kommt es auch immer sehr darauf an, wie die Tagesform von Milinkovic-Savic und Luis Alberto ist. Alberto hat auch, also er spielt bei Weitem nicht so stark wie in der vergangenen Saison, noch auch wenn er jetzt auch gegen Napoli das Tor geschossen hat. Aber ja, wenn die beiden einen guten Tag haben, dann hebeln die so ein defensives Mittelfeld und eine Verteidigung auch schon mal schnell aus. Und ich glaube, Bayern ist ja auch, eigentlich sind sie defensiv ja gut, aber irgendwie merkt man, glaube ich, diese Belastung, oder?
Absolut. Bei Bayern merkst du total, dass da irgendwie jetzt auch dieser Sommer ohne Pause Tribut zollt, dass auch ein Boateng tatsächlich ein bisschen über den Zenit natürlich ist mittlerweile, dass Alaba auch viel gehypt wurde, was diese Innenverteidigungsgeschichte angeht. Und dass da auch gerade keine konstante Viererkette spielt bei Bayern. Das sind so die Faktoren. Und Kimmich ist natürlich jetzt wieder zurück. Das könnte ein Stabilisator sein. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Sehe auch einen Correa zum Beispiel ziemlich stark, der irgendwie so ein bisschen im Schatten von Immobile steht. Aber das ist auch nur mein subjektiver Eindruck, weil ich dann doch meistens nur die Highlights gucke. Aber der macht viel, dass Immobile glänzen kann, habe ich das Gefühl. Und mein alter Buddy Pepe Reina im Tor, der war ja auch mal bei Bayern eine Saison oder zwei. Das fand ich auch sehr spannend, dass der mit 38 da nochmal irgendwie so die Hoheit im Strafraum sich zurückgeholt hat. Das ist auch so ein nicht totzukriegender, sympathischer Typ, finde ich. Also auch spannend. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass mit dem auch so ein bisschen die Stabilität auch zurückgekommen ist.
Ja, das finde ich ein absolutes Phänomen, Pepe Reina tatsächlich, weil der hat immer, wenn du Glück hast, siehst du ihn alle fünf Spiele mal wieder so rumeiern, wo du dann wieder so das Gefühl hast, wie, ja, da gibt's ein paar so Torhüter. Chesney hat das lange gehabt und jetzt ist er ein absoluter Welttorhüter. Ospina auch, wo man sich denkt, wie wirst du denn Stammtorhüter bei einem Spitzenverein in der Top-Liga? Und das habe ich bei Pepe Reina auch immer so ein bisschen. Und dann hat er wieder Spiele dabei, wo der alles rausholt. Und tatsächlich, abgesehen von seinem einen komischen Ausflug da, wo er sich mal politisch geäußert hat, was ihn dann tatsächlich in meiner Sympathie hat ein bisschen sinken lassen, hat er schon tatsächlich ein, finde ich, optimistisch-sympathisches Erscheinungsbild.
Und spielt er, weil Strakosha verletzt ist, oder spielt er, weil er der Beste von den fünf im Kader ist, die sie haben?
Strakosha war ja einer von denen, die auch, als es diesen Eklat um die Corona-Tests bei Lazio gab, einer von er und Immobile, die da vor dem Champions-League-Spiel positiv getestet wurden und dann von deren Liga-Labor nicht. Und also irgendwie, ich weiß nicht, Inzaghi hat gesagt auch, dass Alberto auch von seiner Erkrankung irgendwie noch ein bisschen was mitgenommen hat, also das auch nicht so gut überstanden hat. Vielleicht ist das bei ihm auch der Fall. Das kann ich nicht so genau sagen, weil Strakosha eigentlich in den vergangenen Jahren auch immer ja auf einer der Top 3 bis Top 5 Torhüter der Serie A gewesen ist. Deswegen überrascht mich das auch, dass Reina da sich jetzt so klar reingespielt hat. Aber gut, er gibt Inzaghi im Moment natürlich auch keinen Grund, ihn rauszunehmen.
Das stimmt, ja.
Ja, und vielleicht ist auch wirklich der Eindruck, den du gerade hattest, ist vielleicht in so einer Phase, wo es auch mal nicht so gut lief, mit seiner Routine vielleicht einem ja auch charakterlich wichtiger Spieler für die Mannschaft auf dem Feld. Du hast gerade vorhin ganz kurz gesagt, was ich denn von Lazio zu befürchten habe, dann hast du es relativiert, indem du gesagt hast, klar, musst du die natürlich raushauen. Wie ist denn insgesamt? Ich hatte nicht das Gefühl, als sei der Verein, klar, das liegt natürlich auch daran, dass jetzt gerade eh so viele Spiele sind und man vielleicht noch nicht an Februar denkt, aber wurde das überhaupt diskutiert in Bayern, Blasen, im Internet, überhaupt im Verein? Was waren denn da so die, weil ich habe ich habe es auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich habe nur gelesen, Bayern wieder glückslos und so und schon, fühlte sich teils so an, als hätten die Bayern eine Mannschaft bekommen, die aus der Europa League hochkommt.
Das sehe ich halt überhaupt nicht so. Dafür waren die auch gegen Dortmund zu unberechenbar und zu stark. Und ich, wie gesagt, von der ganzen Spielanlage sehe ich die halt einfach als gefährlichen Gegner an. Das ist auch so ungern, wie ich gegen Atletico Madrid einfach immer gespielt habe, obwohl du weißt, du hast eigentlich, wenn du Mann gegen Mann stellst, hast du die bessere Mannschaft. Aber wenn du die ganze Mannschaft dann auf dem Spielfeld hast, dann kannst du am schlechten Tag einfach da im Hinspiel 1-0 verlieren und dann hast du es halt ganz schwierig. In München musst du beim Tor schon 3-1 gewinnen und also für mich ist das alles aber kein Freilos, aber es wurde tatsächlich in der ganzen deutschen Fußballbubble, vor allem auch außerhalb der Bayern-Bubble, als Freilos gehandelt, aber da ist man natürlich auch schnell dabei, den Bayern irgendwie wieder irgendeinen Dusel unterzujubeln. Ist langweilt eigentlich auch schon fast ein bisschen. Und es wird auch dem Gegner dann nicht gerecht, finde ich. Und ich bin gespannt, aber tatsächlich war jetzt auch die ganze Bundesliga noch zu spannend, tatsächlich mal noch bis zur Winterpause jetzt, als dass Lazio schon ein Thema wäre. Ich bin auch ganz froh, dass jetzt mal irgendwie ein bisschen ruhiger geht und dass auch der Europapokal mal ein bisschen bis Februar ruht, dass das mal wieder so ein bisschen was Besonderes ist. Ist es ja dann eh durch die K.O.-Spiele, aber es war jetzt schon auch so krass Schlag auf Schlag, dass man gar nicht durchatmen konnte.
Ja, voll. Also ich habe tatsächlich, wieder Champions League. Diese Woche schon wieder. Jetzt ist ja jede Woche. Und dann noch donnerstags. Und dann ist schon freitags wieder Bundesliga. Und zack, zack, zack. Aber ja, ich finde es spannend, dass du es gesagt hast, auch mit dem Überspieltsein. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das dann im Februar so vom Fitness-Level da gerade euer Defensivrein ist, weil man hat es gegen Leverkusen auch ein-, zweimal gesehen, dass wenn die Bayern extrem hoch stehen, klar bei diesem knappen Abseitstor von Schick, das sind genauso Situationen, wo du halt, wenn du das gegen Lazio machst und die mit zwei, drei Kontakten Immobile ins Spiel bringen, dann weiß ich nicht, ob Boateng da nochmal hinterherkommt.
Das sind auch die Situationen, wo früher schon ein Pepe Inzaghi gegen Sammy Kufur halt einfach geglänzt hat, gegen Lucio geglänzt hat. Also das ist einfach 20 Jahre später dasselbe Spiel. Und
du träumst doch immer noch von dem.
Es war immer so schrecklich, weil Bayern einfach kämpferisch so stark war und immer so gut gespielt hat. Und dann haben immer die italienischen Teams gewonnen. Das war ja auch damals noch eine ganz andere Grundvoraussetzung, dass AC Mailand und Juve und Co. einfach die Favoriten waren. Jetzt ist es andersrum. Aber die Ängste sind immer noch da, deshalb bin ich ein sehr gebranntes Kind, was das angeht, ja.
Wenn wir gerade eh bei der Historie sind, dann lass uns doch da kurz diesen kleinen Schlenker machen zur Außenwahrnehmung. Wenn du sagst, das war zwischendurch ganz anders, ich meine, da hört man ja auch schon, wie lange du schon für den Fußball brennst. Jetzt 90er, klar, italienische Hochphase, dann war es ja mal wirklich komplett kaputt, oder? Gab es so Jahre, wo du dich gar nicht mehr für italienischen Fußball interessiert hast, weil die alle so schwach waren?
Nee, der italienische Fußball hat schon immer so was Besonderes gehabt. Zum einen war es die Spielweise, zum anderen waren es auch immer irgendwelche besonderen Stars, die dort gespielt haben. Und ich habe den italienischen Fußball auch zum Beispiel zu dieser Ronaldo-Zeit, also der andere Ronaldo, R9 Ronaldo, sehr bewundert, als es dann auch diese Duelle mit Schalke gab, als Juve öfter mal gegen Dortmund gespielt hat. Das war so eine Phase, wo ich den Fußball da dort sehr, sehr hoch geschätzt habe. Und dass dann natürlich jetzt so ein gewisser Absturz, so eine Talsohle da war, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber ich habe das Gefühl, die ist auch überwunden und da tut sich doch einiges. Ich ich finde es auch immer so ein bisschen spannend, weil immer nur die Top-Teams verglichen werden, um eine Liga zu definieren. Und das ist für mich ganz großer Humbug, denn ich fände es viel spannender, wenn man mal die Teams unten gegeneinander antreten lassen würde. Also mal so Spezia gegen Köln und Benevento gegen Augsburg oder so. Das fände ich mal spannend, was da passieren würde. Und das, da fände ich zum Beispiel dann wieder eure Einschätzung spannend, wie da die Liga gerade steht. Weil oben, dass oben die Teams fast alle mit den deutschen Teams, also das Bayern für mich so ein bisschen über allem, und dann aber schon bald Juve und dann AC und Dortmund. Und also da ist schon relativ viel auf Augenhöhe, habe ich das Gefühl. Aber was ist unten? Da redet keiner drüber. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob die italienische Liga dann unten eine ist, wo Bayern irgendwie auch ständig 6-0 gewinnen würde oder eben dann auch in Augsburg gegen Juve schlecht aussehen würde und im direkten Duell, was da los wäre. Das fände ich als, also ich will jetzt nicht die Moderation übernehmen, aber das, wenn ich schon mit euch Experten spreche, fände ich mal sehr spannend.
Ja, das ist tatsächlich eine interessante, aber relativ, ja, die ist, ja, nicht so leicht zu beantworten, würde ich sagen. Ganz kurz, weil du Juve angesprochen hast, nur, Marius, 4-0 haben sie gewonnen, wollen wir drüber reden, oder?
Boah, da war ja mit zu rechnen, also alles gut.
Ja. Also so, Parma ist es auf jeden Fall schon mal nicht die Mannschaft, die denn dann nochmal Punkte abtrotzt, das war relativ eindeutig. Nee.
Und Parma gewinnt auch nicht gegen Augsburg. Im Moment. Kurz dazu, ich glaube, wenn wir uns zu dritten ein gutes Konzept für so ein untere Tabellenhälften Europacup überlegen, dann können wir damit viel Geld bei der UEFA verdienen.
Das würden die auch sofort nehmen, oder?
Ein Unter-EFA-Cup sozusagen. Also,
ja.
Der dritte Europacup ist ja auch schon in Planung, was ich so gehört habe. Also dass dann so die Vereine von 11 bis 9 da mitspielen können, da ist ja schon was irgendwie in Planung, glaube ich. Also lange ist es ja auch nicht mehr hin bis Spezia gegen Köln.
Ja, es ist, wurde auch Zeit, dass der UI-Cup in irgendeiner Form wiederkommt.
Ja.
Es wären dann jetzt gerade wahrscheinlich in Italien so Hellas, Sampdoria und Udinese.
Ja, Hellas, ja, würde ich gerne international sehen.
Ja, das könnte man sich auch angucken, aber überleg dir, da würde dann noch irgendwie Cagliari reinrutschen oder Benevento.
Ja.
Und ich meine, Udinese, ich sage es ja immer wieder gerne, aber ohne Di Natale haben die für mich jetzt auch kein internationales Format mehr. ja, die unteren, also tatsächlich dieses Jahr ist es lustigerweise so, dass schon Italien auch diese traditionsreichen Vereine hat, die da mit jahrelanger Misswirtschaft sich unten da festgesetzt haben. Gerade der CFC Genua, jetzt in diesem Jahr auch noch die Fiorentina, Torino. Aber wenn du jetzt mal, also wenn du jetzt mal den sozusagen Relegationsplatz vergleichst, also wenn du jetzt Torino gegen Bielefeld oder, wer ist da gerade, Bielefeld, Köln oder so dagegen stellst, dann hat halt Torino einen Belotti und Bielefeld einen Fabian Klos.
Ja, das ist immer Bielefeld natürlich, dann ist Bielefeld ja vorne, müssen wir nicht reden, oder?
Genau. Aber es hat natürlich auch schon immer so, ich meine, Crotone könnte jetzt dieses Jahr so dieses Paderborn sein, kommt mal wieder, und da hatten sie letztes Jahr auch Lecce, die dann versucht haben, genau, unter Fußball zu spielen wie Baumgart und dann halt trotzdem auch mit wehenden Fahnen untergegangen sind. Ich habe so insgesamt den Eindruck, dass die Breite der Serie A ab Platz 8 abwärts ein wenig besser ist als die Bundesliga. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich mit einigen diesen Durchschnittsteams in der Bundesliga sehr viel weniger anfangen kann. Also das ist jetzt, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich
nicht irgendwelche... Ich verstehe, Shitstorm ist irgendwie... Letzte Folge aber, schon was ganz Böses über die Bundesliga gesagt, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich meine jetzt halt zum Beispiel Augsburg-Mainz auf den Sonntag um 18 Uhr, guckst du dir das an?
Nein, ich gucke mir dann, da liebe ich ja der Zone auch für, dass da einfach in 2 Minuten der ganze Spaß abgehakt ist und man hat die Tore gesehen und hat so eine Grundahnung, was passiert ist. Das, dafür liebe ich ja auch diese Kurzclips. Und da gucke ich mir einfach statt dieses Spiel lieber 25 andere Kurzberichte aus Frankreich, Italien und Spanien an, als mir das Spiel komplett zu geben. Also von daher, ich alles gut. Also ich würde mir jetzt aber auch nicht mehr als eine Zusammenfassung von Genua gegen Bologna angucken. So ist es nicht.
Ja, klar. Ja. Das ist das Ding. Vielleicht da klingt manchmal noch schon allein durch Spezia oder Bologna, das klingt halt besser als VfL Wolfsburg.
Da muss ich aber jetzt auch mal kurz eingrätschen, du hast ja recht mit diesen Klassik-Teams, denn für mich ist ja wirklich auch Florenz noch die Mannschaft mit Gabriel Batistuta im Sturm und Parma 97, muss man ja nicht drüber reden, das war ja somit die beste Mannschaft der Welt, die nie einen Titel gewonnen hat. Oder haben die UEFA Cup geholt damals sogar, glaube ich? Ich weiß nicht, aber was die damals für eine Mannschaft hatten mit Cannavaro, Thuram und Crespo und Buffon im Tor, das war ja einfach so mit, also was da ist ja jeder Weltstar geworden, der damals bei Parma gespielt hat. Und das ist für mich noch heute noch Parma halt, ne? Und deswegen sieht es für mich auch sehr stark aus, wenn da 15, 16 in Parma und Florenz sind. Also,
das ist schön zu hören.
Ja.
Das ist doch Balsam auf die Parma-Seele von Marius.
Was ich dazu einmal sagen muss, für den Vergleich, dass natürlich die Vereine aus den unteren Bereichen der Serie A, die bekommen, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig gesichert, aber ich bin mir relativ sicher, dass die mehr Fernsehgeld bekommen als die Bundesliga-Vereine. Und dass sich eben auch solche Vereine wie Cagliari oder Bologna Spieler für 15, 20 Millionen Euro leisten können. Das passiert ja dann doch eher nicht bei denen, die zwischen Platz 18 und 12 in der Bundesliga stehen.
Ist ja auch eine aktuelle Debatte, wo Rummenigge gestern im Doppelpass oder auch wieder gesagt hat, dann verlieren wir die guten Teams in der Champions League, darf es uns nicht wert sein, dass da jetzt ein Bielefeld mehr Geld kriegt, dann das wäre blöd, so. Das ist halt dann so die Haltung in Deutschland zu dem Thema.
Ja, dass er nicht will, dass die Bayern weniger Geld bekommen, ist ja irgendwie klar, aber ich schließe mich da auch eher so den Positionspapieren von St. Pauli und so an, glaube ich.
Ja, selbst ich als Bayern-Fan bin da der Meinung, dann halt nur alle 10 Jahre die Champions League in die Bundesliga holen oder ins Finale kommen, aber irgendwie auch einen besseren Nationalwettbewerb haben.
Das ist ja eh auch die Frage, auf den Machtkampf wäre ich dann gespannt, weil ich meine, klar, ein Seifert, den rechne ich jetzt auch eher den oberen Segmenten zu, aber für die DFL muss es ja eigentlich auch darum gehen, den nationalen Wettbewerb ein bisschen zu steigern oder den auch attraktiver zu machen. Und ich glaube, da ist gerade die Bundesliga eventuell ein bisschen in die falsche Richtung unterwegs. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich glaube, Marius, in Italien, manche Top-Teams vermarkten sich halt auch noch selber. Und da kriegen zwar unten auch viele Teams mehr Geld, aber schon auch Juve richtig viel Knete, weil die dann zum Teil auch selber so das TV-Signal produzieren und Rechte dran haben. Und das ist dann auch alles jetzt definitiv kein Kommunismus, was da stattfindet mit der.
Absolut nicht. Also das eigentlich ist es genau so wie in der Bundesliga von der Verteilung her. Also Spezia und Crotone, was die im Vergleich zu Juve und Inter bekommen, ist ein Witz. So. Mhm, ja. Aber Crotone bekommt halt trotzdem mehr als Bielefeld.
Ja, wir haben noch ein Thema aus dem Tabellenkeller, ein ganz aktuelles. Und bevor wir das besprechen, muss ich tatsächlich diese Überleitung nutzen für eine ganz kurze Unterbrechung.
Sie hören die Hinterhofsänger, ein Mainz 05 Podcast aus dem Hause Fums. Hörer, die dies hörten auch Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für die zweite und dritte.
Das ist schon ganz schön ironisch.
Bei den Kollegen solltet ihr auf jeden Fall unbedingt mal reinhören, die Hinterhofsänger. Auch Special Interest Podcast aus dem Hause Fums, der sich mit dem FSV Mainz 05 beschäftigt und die haben wirklich jede Woche gerade einiges zu besprechen. Und was ich jetzt so aus der letzten Folge gehört habe, sie haben den Humor noch nicht verloren. Das ist, man kann sich das, vielleicht ist das auch, ja, das ist wahrscheinlich immer eine Therapiestunde, was die da machen. Denn ich meine, ich als Werder-Fan muss sagen, Werder war es auch nicht so geil. Also das war ein super schlechtes Fußballspiel. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Mainzer dieses 0:1 zu Hause gegen Werder besprochen haben und wie sie sich gegenseitig therapieren, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinhören. Die freuen sich ganz bestimmt auch über neue ZuhörerInnen. Der Serie A-Tabellenkeller, also ich meine, die Fiorentina hatten wir schon mal angesprochen, die haben sich einen 1:1 erkämpft gegen Hellas, was tatsächlich so ein leichter Aufwärtstrend war.
Das war tatsächlich, ich habe es auch gesehen, sorry, das muss ich einmal kurz einhaken, ich habe mir das Spiel tatsächlich angeguckt am Samstag und Das war schon aus Florenzer Sicht wesentlich besser als alles, was ich bisher so gesehen habe. Also am Anfang nicht, aber als sie dann, als Vlahovic da diesen Elfmeter rausgeholt hat, das wirkte schon wesentlich stabiler. So, will jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben für Prandelli, aber ja, vielleicht bekommt er ja langsam so ein bisschen Zugriff und sie können dann auch mal Punkte gegen den Abstieg sammeln, gegen Vereine, die eigentlich im Etat unter ihnen rangieren.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich, da bin ich auch immer noch bei dem Spruch, die sind zu gut dafür, dass sie absteigen, was den Kader angeht. Aber man weiß es ja nie, man hat ja in der Bundesliga auch so die ein oder andere Mannschaft, die eigentlich namhafte Spieler hat und nicht unten rauskommt. Torino, der Vollständigkeit halber, mal wieder eine Führung verspielt. Ich habe aufgehört zu zählen. Vor 3 Folgen oder so hat Stefano dieses Ding gemacht, da hatten sie, glaube ich, schon 7-mal eine Führung verspielt. Die müssten jetzt bei 9 oder 10 sein oder so.
Wahnsinn.
Also es ist unfassbar. Ich glaube, die würden, ich habe wieder Statistik gesehen, wenn nach der ersten Halbzeit, in dem Fall war es jetzt ein 1-0 in der 69., was sie dann irgendwie bis zur 68. halten und dann Roberto Soriano, oh, der hat auch eine Bayern-Vergangenheit, glaube ich zumindest Bayern-Jugend, noch mit dem Ausgleich. Und ich habe eine Statistik gelesen, wenn die nur die ersten 45 Minuten von Torino spielen werten würden, dann wären die, glaube ich, unter den ersten 5. Das ist unfassbar. Aber so haben sie halt 7 Punkte und sind punktgleich mit dem Tabellenvorletzten, dem CFC Genua, der ja tatsächlich so von der Tradition her vielleicht mit dem HSV aus Deutschland zu vergleichen ist für dich, Thomas, und so von dem Chaos her Schalke nur noch mal ein bisschen mehr und einen irrsinnigen Präsidenten haben die, der Kollege Preziosi, dem gehört eine Spielwarenfirma, also sowas wie italienisches Playmobil, würde ich sagen, oder? Giochi Preziosi, und die haben jetzt wieder den Trainer rausgehauen, Marius.
Genau, Rolando Maran ist nach dem, boah, falscher Fuß.
13.
Wie haben sie gespielt? Hast du das gerade gesagt?
Ach so, sie haben 2-0 gegen Benevento, gegen den Aufsteiger Benevento verloren.
Gegen Thomas Trauma, gegen Pippo Inzaghi. Stimmt, genau. Jetzt bin ich da, Roberto Insigne und Marco Sau mit den Toren für die Stregoni. Und ja, Rolando Maran musste gehen, der von Parma abgeworbene Sportdirektor Fagiano ist ja schon, das hatten wir auch vor ein paar Wochen einmal kurz angerissen, der musste ja auch schon gehen. Und jetzt hat Genoa das gemacht, was ich eigentlich schon nach 5 Spieltagen erwartet habe, halt den Trainer rausgehauen. Und Davide Palladini tut es sich offenbar noch einmal an.
Kann man das sagen, das ist ungefähr genauso einfallsreich wie Huub Stevens, oder?
Ja. Ja, also den Typen verstehe ich halt auch vollkommen überhaupt nicht. Einmal, also der war zum ersten Mal in der Saison 2010, 2011 Trainer von Genoa, dann 2012, 2013, da hat er jeweils im Herbst, Winter übernommen und die Saison zu Ende gespielt. Das war alles noch ganz ordentlich und so und im Grunde genommen auch, als er im November 2017 zum dritten Mal übernommen hat. Dann musste
das ist so geil bei dem italienischen Verein, ich liebe das.
Dann musste er im Oktober 2018 gehen und ich meine, dass er danach also sich sehr angefressen über Preziosi geäußert hat, aber irgendwie müssen die ja doch eine enge Verbindung haben. Und sowieso hat der es ja halt auch mit seinen Vereinen, also seit dem ersten Mal Genoa, danach Cagliari, dann Genoa, dann Bologna, dann Palermo, dann wieder Palermo, dann Genoa und dann wieder Genoa und jetzt wieder Genoa. Also das Palermo ist ja auch so Güteklasse damals in der Serie A gewesen mit Zamparini, dem Präsidenten. Also der, weiß nicht, ob der Masochist ist, aber wow.
Jetzt mal kurz zusammenfassen. Ich glaube wirklich, der Letzte, der ein bisschen länger da war, war Gasparini, der jetzt bei Atalanta ist. Das war hier über 100 Spiele von 13 bis 16. Dann ja, okay, hat Juric fast ein Jahr ausgehalten, dann Mandorlini für 49 Tage, dann wieder Juric, fast ein Jahr, der musste dann gehen, dann kam Palladini, was du gerade gesagt hast, der hat sogar, ja, fast ein ganzes Jahr wieder gehalten, dann war wieder Ivan Juric da, den habe ich doch gerade schon zweimal gesagt, ja, genau, richtig, dann kam Cesare Prandelli, Das ist alles 2018, 2019, dann Andrea Zoli nochmal für 100 Tage, dann 67 Tage Thiago Motta, Davide Nicola 22 Spiele und jetzt Rolando Maran 15 Spiele. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Trainerwechsel in ja, dreieinhalb Jahren. Und davon, und ja, okay, halt nicht 12 verschiedene, weil Ivan Juric ist ja, das ist überragend. Da muss eigentlich, also das ist, ich meine, das hat natürlich auch immer, wir sagen es ja auch immer, das hat ja auch was Finanzielles mit zu tun, dass du dann irgendwie nochmal, und ich glaube in Italien darfst du im Jahr nur zweimal den Trainer wechseln, richtig, Marius? Das ist noch der Punkt.
Weiß ich gar nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall in Italien so, dass ein Trainer, der rausgeschmissen wurde, darf nicht mehr bei einem anderen Verein unterschreiben. Also die Regel gibt es auf jeden Fall auch noch.
Okay.
Weil ich glaube, also Palermo hat häufiger als zweimal den Trainer gewechselt.
Ja, das stimmt. Ja, richtig.
Ziemlich sicher.
Das ist übrigens so ein Faktor, den viele gar nicht sehen als Fans, dass diese Leute noch auf der Payroll stehen,
ja,
wenn die entlassen werden. Der denkt irgendwie, die sind jetzt raus, aber die haben ja einen Vertrag, der läuft. Ja, also ich kenne das hier vom lokalen Handballsport, TV Großwaldstadt, mal eine große Handball-Bundesliga-Mannschaft gewesen. Die kenne ich noch zu Bundesliga-Zeiten. Da ist hier der Trainer, der rausgeschmissene, zwei Jahre lang mit dem dicken Benz durch Großwaldstadt gefahren. Also da hat man das dann mal wirklich live gesehen, hat da gelebt auf Kosten des Vereins, hat ein Vereinsauto gehabt, hat sein Gehalt gekriegt und der Verein ist in die Insolvenz gegangen. Also das war sportlich, das mal zu sehen. Und so ist es ja auch, wenn du da kannst du ja quasi die komplette Jugendabteilung mit den Leuten bestücken, die du rausgeschmissen hast, theoretisch.
Exakt, genau.
Bei 12 Trainern.
Das ist ja der Grund, warum diese Leute in Italien dann immer wieder die Jobs auch kriegen. Ich weiß noch, als Markus Gisdol den ersten FC Köln übernommen hat, da gab es dann in HSV, in Hamburg, in HSV, die in HSV-Medien, die großen Schlagzeilen zum ersten Mal nur ein einziger Trainer, der bezahlt werden muss, weil Gisdol dann eben aus seinem Vertrag rausgenommen wurde. Mhm. Und ja, Ivan Juric, der ist ja auch Genoa-Kapitän gewesen und ist ja auch, also man sieht bei Hellas, was das für ein toller Trainer ist. Aber in dem Umfeld kannst du es halt einfach nicht bringen. Und wir haben es auch vor der Saison, glaube ich, gesagt, Rolando Maran ist eigentlich einer, wenn du den holst, dann spielst du gesichertes Mittelfeld in der Serie A. Das ist in den letzten Jahren bei Chievo und Cagliari und hast du nicht gehört, ist das immer so gewesen. Catania war, glaube ich, auch mal. Aber nee, mit Genoa geht das nicht. Und der Verein muss absteigen.
Ich frage mich ja, warum bei sowas irgendwie eine andere Lösung gesucht wird und ein Goran Pandev ist 37, warum nicht mal ein Spielertrainer wie in der Kreisliga? Also da könntest du doch ein bisschen was sparen. Und auch allgemein hast du ja echt so Leute wie, also ich glaube, dass ein Lothar Matthäus sich sowas auch mal antun würde. Der ist Italien-Legionär, der kennt das Land, der kennt die Sprache. Warum nicht mal ein Lothar Matthäus anfragen? Also mir fehlt da auch ein bisschen die Kreativität so, weil er auch sagt, ja, immer derselbe Name wird dann wieder gespielt. Da fehlt es mir ein bisschen.
Ja, mit Thiago Motta haben sie es ja tatsächlich versucht. Der war vorher nur Jugendtrainer bei PSG, glaube ich. Mhm. Und hat dann eben diese Chance bekommen, aber eben auch nur 2 Monate. Also ja, der Präsident Preziosi ist unberechenbar. Und also die Alternative zum Absteigen ist, dass der halt irgendwann mal den Verein verkauft. Und das ist denen eigentlich, weil eigentlich möchte man Genoa in der Serie A haben. Das ist halt echt ein riesen Traditionsverein, die, glaube ich, 6-mal Meister geworden sind zu Anfangszeiten der Liga. Und es ist schade, was damit passiert.
Ja, das haben auch ein paar bei Twitter geschrieben. Entschuldigung. Wenn was geht, dann, wenn der endlich mal sich zurückzieht. Aber das kennt man ja von vielen Traditionsvereinen, dass da das, ja, der Fisch stinkt nun mal eben vom Kopf. Und jetzt war aber schon so viel bei Historie und wir haben uns jetzt auch schon wieder ganz schön verquatscht, aber ich freue mich ich freue mich schon die ganze Zeit während der Folge auf unsere Top 11, denn wenn ein Gast da ist, dann muss er liefern.
Quadra Eterna. Soll ich loslegen, ja?
Genau, vielleicht kurz zur Erklärung. Marius und ich werden heute die Füße stillhalten. Wir werden heute nur zuhören und
kommentieren.
Wir werden es nicht und kommentieren. Oh, genau, wir können das bewerten. Wir können bewerten, schmunzeln. Bin sehr gespannt, was Thomas für uns parat hat. Und Thomas, du hast einfach so einen Deine All-Time-Serie A11 aufgestellt, richtig?
Genau, ich habe so einen Mix aus, fand ich besonders gut, bis haben für mich eine spezielle Bedeutung. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich lege jetzt einfach mal los, werde auch gar nicht ewig kommentieren, aber zwei, drei Sätze zu jedem dann schnell fallen lassen. Ich fange an mit im Tor, habe ich lange überlegt. Als Kind war ich immer sehr begeistert von Walter Zenger. Ich weiß nicht warum, der hat einfach so eine krasse Ausstrahlung gehabt. Und natürlich ist Beaufort über allem, aber das war mir zu langweilig und ich habe deswegen Gianluca Pagliuca ins Tor gestellt, der für mich so irgendwie zu seiner Hochzeit irgendwie auch eine ganz dicke Nummer war und auch in Italien für mich so ein bisschen unter dem, historisch gesehen, unter dem, dem Riesen Beaufort so ein bisschen versteckt ist und für mich doch größer war, als er in Deutschland zumindest gehandelt wird. Linksverteidiger ist bei mir Maldini, da muss ich nicht viel zu sagen. Die Innenverteidigung besteht aus Cannavaro und Thuram. Das ist meine persönliche Hommage an Parma Ende der 90er Jahre. Da hatten wir es ja vorhin schon drüber. Für mich eine unfassbare Mannschaft, was aus denen geworden ist. Da ist irgendwie man muss sich mal dieses Mannschaftsfoto von damals angucken, so 97, 98. Das ist einfach so eine geile Truppe. Und ich bis heute für mich eins der geilsten Teams überhaupt, die es je in Europa gab, so rückblickend. Und deswegen Cannavaro, der ja auch dann nicht wenig erreicht hat und Thuram ja sowieso. Beide ja auch Weltmeister geworden mit ihren Ländern dann. Und auch bei der WM eine tragende Rolle gespielt. Und als Rechtsverteidiger, der eigentlich auch Linksverteidiger ist, habe ich José Hollebas. Das ist ein Aschaffenburger Junge. Und zwar,
sehr gut.
Und zwar ganz besondere Geschichte. Ich weiß nicht, ob die überhaupt bekannt ist, so breit getragen. Der hat angefangen mit Fußball, war relativ gut, hat auch bei 1860 gespielt und ist dann relativ jung Papa geworden und hat gemerkt, der Fußball reicht nicht. Also hat noch kein richtiges Geld damit verdient, ist dann in die Fabrik gegangen, hat Aushilfsjobs angenommen, hat aufgehört mit Fußball mit Anfang 20 und hat dann aber dann doch wieder angefangen zu kicken und ist dann über diesen krassen Umweg, ich höre auf mit Anfang 20, nochmal einfach ein richtiger Weltstar, kann man sagen, geworden. Nationalspieler, WM gespielt, EM gespielt, Champions League gespielt, in drei großen Ligen gespielt. Spannenderweise nie Bundesliga, aber eben doch überall gewesen, auch in Italien und auch da nicht sehr lange, aber doch besonders gut irgendwie gewesen, auch für seine Verhältnisse da gut geliefert. Und deswegen ist José Hollebas der ja etwas seltsame Mensch in meiner Top 11. Weil die Geschichte mir so gut gefällt und auch ein bisschen inspirierend auch ist, doch irgendwie dran zu glauben. Ja,
ja, voll.
Finde ich super. Also genau solche Leute machen natürlich diese Squadra Eterna aus. So.
Ja.
Ja, und tatsächlich Pagliuca ist, finde ich, auch eine gute Wahl. Der ist bei uns in den letzten drei Folgen auch schon Häuferin genannt worden. Der ist bei uns auch in zwei Top-Elfs drin. Bei mir hat er es geschafft in
Sampdoria, ne?
Genau, bei Sampdoria, weil ich den tatsächlich auch als kleinen Jungen so cool fand und den an mich halt an ihn noch bei der WM 94 erinnern konnte und so.
Ja, das sind auch so die Zeiten, die mich so ein bisschen geprägt haben und deswegen spielt es auch ein bisschen subjektiv mit rein. Ich habe auch in den mittleren 90ern so angefangen, Autogramme zu sammeln und dann fand ich natürlich auch die besonders cool, die mir aus Italien da zurückgeschrieben haben. Da liegt hier noch auch eine unterschriebene Karte von Pagliuca rum, die ich natürlich auch in Ehren halte.
Oh.
Und in dieser Zeit war natürlich auch einfach eine geile Truppe. So diese Mitte bis Ende 90er Inter, wo es dann auch Duelle gegen Schalke gab. Das war einfach eine sehr geile Mannschaft. Und da war er ja auch eine tragende Figur. Ich komme mal zum Mittelfeld. Da ist Alessandro Del Piero mit drin, ein bisschen langweilig vielleicht, aber doch irgendwie ja, schon ein sehr besonderer Fußballer, war für mich dann damals auch so einer der großen Techniker, Freistöße, Vorlagen und so weiter, hat mich auch viele Nerven gekostet. Ich war auch mal in München im Stadion gegen Juve, wo Bayern wirklich gedrückt hat, das ganze Spiel und in der 90. macht Del Piero das 1-0. Werde ich auch nie vergessen, und aber so ein Sympath irgendwie auch, also der Anti-Totti sozusagen, also Totti war ja auch immer unfassbar gut, aber hat immer so einen Hauch von Drecksau gehabt, in Anführungszeichen. Und Del Piero war immer so einer, den wollte man danach noch zum Biertrinken holen. Und deswegen ist er auch statt Totti drin. Und daneben steht Gattuso, den ich auch immer sehr, sehr speziell fand, im positiven Sinne. Das war auch so einer wie vielleicht ein Van Bommel bei Bayern, der einfach Angst gemacht hat, wenn er in einer anderen Mannschaft war. Also da hat man schon immer gedacht, hoffentlich tritt er nur einen kaputt und keinen drei. Und auch so eine positive Mitreißmentalität einfach gehabt hat. Hinter den Spitzen habe ich Goran Pandev, weil das für mich einfach eine Legende ist. Ja, der jetzt gut. Auch mit Nordmazedonien tatsächlich ja auch historisches wieder erreicht hat in seinem Alter. Ich glaube auch eine Menge Tore in der Quali geschossen hat jetzt nochmal. Ist einfach, also ich bin halt auch jemand, der Spieler gut findet, die noch in meinem Alter Profisport betreiben, weil es mir immer noch so eine Resthoffnung, jetzt wo Pizarro aufgehört hat, so eine Resthoffnung gibt, dass es doch theoretisch möglich wäre, da auch mitzukicken, auch wenn es utopisch ist. Aber wenn ich halt sehe, dass mittlerweile ein 16-Jähriger, also ich finde es halt spannend, wenn jetzt ein Buffon gegen, also wenn jetzt Juve gegen Dortmund käme, theoretisch, dann wären das halt 24 Jahre Unterschied zwischen Mokoko und Buffon. Und das ist ein realistisches Szenario, ne? Dass die, und 24 Jahre Unterschied, das macht mich halt wirklich fett. Da kriege ich eine Midlife-Crisis beim Erzählen, und weil ich halt an der rechten Seite des Eisbergs stehe, also an der falschen Seite. Aber gut, ich mache mal weiter. Im Sturm Batistuta, ich habe vorhin ja schon Florenz erzählt, und den fand ich immer richtig spannend, so mit den langen Haaren der Argentinier, und auch immer irgendwie Buddy-Goal, immer irgendwie Tore gemacht, hat auch so ein Tschechenmarkt-Argentinien-Trikot mit seinem Namen drauf, und hatte, glaube ich, auf dem Bolzplatz echt wenig häufiger an als das Argentinien-Batistuta-Trikot. Fand ich immer ganz bemerkenswert gut. Und daneben habe ich Gunnar Nordahl, weil das für mich auch so, also um mal ein bisschen historisch zu werden, auch so einer ist, den irgendwie in Deutschland keine Sau kennt und der ja eigentlich wirklich einer der besten Stürmer aller Zeiten in der Serie A ist. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Leute so historisch so krass viel erreicht haben, aber dann so wenig noch von denen übrig geblieben ist. Und der ist ja, ich glaube, Top 2, Top 3 Torjäger. Und hat auch irgendwie, ich glaube, ich habe es notiert, 224 Tore in 291 Spielen, also auch die Quote unfassbar. Und ich glaube, wenn man 100 Bundesliga-Gucker fragen würde, wer das ist, die wüssten das wahrscheinlich 98 nicht. Und den wollte ich damit mal ein bisschen in die breite Masse tragen, Gunnar Nordahl. Genau.
Ja, ich sehe es gerade, Platz 3, wenn das stimmt. Mhm.
Hinter Totti und Piola, oder?
Ja. Aber hier auch, das ist auch bei Milan, ey, 257 Spiele, 210 Tore, das ist halt auch eine geile Quote.
Ja, und ist natürlich auch schon eine Weile her, anderer Fußball und so, aber wie gesagt, einfach so eine Figur, die irgendwie historisch schon krass gut war, aber total untergeht in dieser starken 80er, 90er, Nullerjahre-Ära in Italien, dann wird halt einfach vieles überdeckt, was vorher war. Hm. Und mein Joker, ich habe noch einen Joker, ich hoffe, das ist okay, das ist Davide Moscardelli, der auch in hohem Alter noch unfassbar viel geile Spiele gemacht hat.
Überragend.
Natürlich auch der Look noch mit seinem Vollbart. Ja, das ist so mein Typ noch in der Mannschaft. Und das war's dann, ja. Das ist meine Truppe.
Finde ich super. Also erstmal natürlich, Del Piero ist niemals langweilig.
Nein, von der Wahl her.
Del Piero ist toll. Ja, ist er. Ja, schon klar, ist schon klar. Auch, ja. Aber der, weiß nicht, würde bei mir da auch, also in der All-Time-Top-11 würde Del Piero, glaube ich, auch drinstehen bei mir.
Es gab auch wirklich schon echt viele, die ich gerne noch mit reingenommen hätte. Ich fand auch Roberto Baggio zu seinen Glanzzeiten natürlich faszinierend, gerade zu den 90ern. Und ich habe mir auch früher ganz viele historische Videos angeguckt, und natürlich müssen wir auch über den jüngst verstorbenen Rossi reden, der auch zu seiner Zeit ein ganz großer war, zumindest in einer gewissen Phase. Also es gibt einfach sehr viele spannende Italien-Spieler, das muss man wirklich sagen. Und hat auch Spaß gemacht, da einfach nochmal so ein bisschen durch die Seiten, durch die Jahre zu gucken, wer da wann geglänzt hat. Also es ist schon historisch gesehen, lohnt sich das auch mal da ein bisschen YouTube anzuschalten und einfach mal ein paar Jahrzehnte Italien-Fußball anzugucken.
Voll. Ich glaube, wir haben die Kategorie auch eigentlich so immer so ein bisschen nur für uns zwei. Weil ich auch kann es stundenlang damit verbringen, dann da mich durch irgendwelche Transfermarkt.de Seiten oder so zu klicken und dann irgendwelche Spieler, du kannst ja verschiedene Filter einstellen, welche Position, wann sie gespielt haben. Ich habe gerade mal geguckt, Boscardelli ja letzte Saison sogar noch gezockt, ne?
Mhm, genau, der hat jetzt alles aufgehört.
Wo ist Serie C irgendwo, oder?
Nee, sogar noch Serie B, Mann.
Ah, geil.
Der hat B gespielt mit 39, deswegen auch für mich absoluter Sympath. Also der ist so ein bisschen der Italien-Pizzaro gewesen jetzt die ganze Zeit.
Der hat auch, also wegen seines Äußeren und so und seiner Art auch, also der ist in Italien extrem beliebt. Mhm. Kennt in Deutschland auch keine Sau, aber in Italien feiern den alle.
Und jetzt ist ja auch spannend, dass von den ganzen Typen, die ich so cool fand, fangen jetzt ja die Söhne an zu spielen, dass mir auch wieder wehtut, Thuram in der Bundesliga, aber der kleine Chiesa rennt ja jetzt auch in Italien rum und das ist schon irgendwie auch alles, tut mir, deswegen mag ich so Typen halt wie Moscardelli, die noch in meiner Alterskategorie spielen und nicht meine Söhne sein könnten, wie jetzt Chiesa oder Thuram.
Das hatten wir, glaube ich, wegen Pajuca, genau, aber Pajucas Sohn ist bei Bologna letzte Woche auch einmal eingewechselt worden. Stürmer.
Ah ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Krass.
Wie immer auch eine total spannende Geschichte. Und einen, den hatte ich mir noch aufgeschrieben, den muss ich auch einmal kurz erwähnen. Das passt so gut zu Gunnar Nordahl. Bei Milan saß jetzt gegen Sassuolo auf der Bank Emil Robak. Und das ist ein 17-jähriger Schwede, den sie im Sommer von Hammarby geholt haben. Und der sollte natürlich eigentlich in der Primavera, also in der U19 spielen. Aber die spielen ja im Moment nicht. Wegen Corona. Und ja, der saß jetzt zum ersten Mal auf der Bank und gilt in Schweden auch als riesiges Sturmtalent. Und ich glaube, bei dem Gespür, das Milan in den, ja, seit Maldini da ist, für solche Spieler an den Tag gelegt hat, kann man sich was von dem versprechen. Also da bin ich gespannt, ob der dann auch jetzt auf Sicht zu seinem Debüt kommt.
Ach Gott, da fühle ich mich auch jetzt schon wieder alt. Ich hatte das am Anfang immer bei den, wenn du immer noch dein eigenes Geburtsdatum im Spielerpass so vor Augen gehabt hast, dann habe ich das irgendwann bei meinem kleinen Bruder gehabt und dann immer so, jetzt schon andere 96er-Jahrgänge und dann als halt das erste Mal ein Spieler da so mit so zwei Nullen stand, ich gedacht, okay, jetzt ist vorbei.
Ich hatte da tatsächlich auch beim Handball, beim TV Großwaldstadt da vor ein paar Jahren eine Erleuchtung, als ein Spieler mit der 97 auflief. Und das ist ja jetzt nun auch schon wieder eine Weile her, dass es war. Aber damals warst du mit Jahrgang 97 einfach 17 Jahre alt. Und ich habe lange nicht kapiert, warum man die Nummer 97 nimmt, bis ich gemerkt habe, das ist sein Geburtsjahr. Und der ist 17,5. Und das hat mir so die Augen geöffnet, wie alt ich bin. Das hat echt wehgetan. Und so. Auch Nummernschilder, das tut weh. Wenn Leute Nummernschild damals 98 oder so hatten und du gemerkt hast, oh, das ist das Geburtsjahr von diesem Menschen, der darf Auto fahren. Das hat echt wehgetan.
Ja.
Meine bitterste Nummernschildgeschichte hatte ich bei einer Autowerkstattkette, die ich es hier aus nicht nennen werde, aber ich hatte hinten 1899 als Kennzeichen und der hat mich gefragt, ob ich Hoffenheim-Fan bin.
Und du hast aber am 1. August 1989 natürlich Geburtstag.
Nee, das ist tatsächlich natürlich die Jahreszahl von Werder Bremen. Nee, also das ist, sie haben es halt nur nicht so präsent im Verein wie diese anderen Leute da aus Zinsheim. Aber da ich auch aus der südlichen Ecke komme, war das naheliegend, aber das fand ich ziemlich schlimm damals.
Gab dann kein Trinkgeld?
Da bin ich zu einer anderen Werkstatt gefahren, natürlich.
Quadra Eterna.
Vielen Dank auf jeden Fall für diese schöne Serie A-Elf, Thomas. Wir haben eine Frage bekommen und zwar von Fabian, der geschrieben hat, mich würde es interessieren, wieso man im italienischen Fußball gerne von fare il biscotto spricht, also einen Keks backen. Und darüber hätte er gerade vieles gelesen und ich sag mal so, das ist ja wohl ein Auftrag für Stefano.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Ciao a tutti. Hallo zusammen. Bentornati. Willkommen zurück an die italienischen Klasse. Das Fußballwort dieser Woche ist
Biscotto.
Biscotto. Einfach Keks.
Biscotto.
Das heutige Wort wurde uns von Fabian auf Twitter vorgeschlagen. Danke Fabian, weil er es in den letzten Wochen sehr oft gehört hat. Übrigens, falls ihr während die Spiele irgendwelche seltsamen Wörter hört und ihr auf die Bedeutung neugierig seid, schreibt uns immer gerne an. Aber jetzt ein bisschen Kontext für das Wort. Wir reden von Inter in der Champions League, letzter Gruppenspieltag. Erinnert ihr euch? Wenn Real Madrid und Gladbach unentschieden gespielt hätten, wären die Nerazzurri dann rechnerisch aus der Champions League eliminiert worden. Egal, ob Contest-Mannschaft das Spiel gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt hätte. Also macht sich der Zweifel in Italien breit. Was würde denn passieren, wenn sich Real Madrid und Gladbach auf den Unentschieden einigen würden? Beide würden sich qualifizieren und Inter wäre aus der Champions League raus.
Biscotto.
Genau das wird im italienischen Fußball der Biscotto genannt. Wenn in einem Spiel ein Ergebnis zustande kommt, das beide Mannschaften auf dem Feld begünstigt, zum Nachteil einer Dritten. Der berühmteste Biscotto in Italien ist der, der sich bei der Europameisterschaft 2004 ergab, als Schweden und Dänemark 2:2 unentschieden spielten, mit letztem Tor in der 89. Minute, und sich somit beide aufgrund der Tordifferenz für das Viertelfinale qualifizierten. Dadurch wurde es für Italien unnötig, gegen Bulgarien zu gewinnen.
Biscotto.
Doch, woher kommt eigentlich das Wort Biscotto? Es kommt vom Pferderennen, von der Technik, mit dem das Rennen manipuliert würde. Das Pferd würde mit einem Keks gefüttert, in dem verbotene Substanzen, also Dopingsubstanzen, enthalten waren, damit es das Rennen gewinnen könnte.
Biscotto.
Ein Ausdruck, der in die allgemeine Umgangssprache des Fußball eingegangen ist. Eine der vielen Metaphern des italienischen Sportjournalismus, von denen wir euch hier jede Woche berichten. Ach so, im Übrigen.
Penso che sia deprimente per noi che facciamo questo lavoro sentire dire queste cose o queste illazioni di biscotti e...
Ich denke, es ist deprimierend für uns, die wir diesen Job machen, über Kekse, Biscotti zu reden. Conte hat so geantwortet auf diejenigen, die ihn auf das Wort Biscotti angesprochen hatten. Der Rest ist Geschichte. Real Madrid hat gewonnen, aber vor allem Inter konnte kein Tor treffen und so gab es keinen Grund für Kekse. Übrigens, Mario, es ist doch Weihnachtsplätzchenzeit, oder? Pardon, Weihnachtskeksezeit. Haha, witzig. Sorry. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Wir hören uns wieder in 2021. Ciao, ciao.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Ja, vielen Dank an Stefano für diesen schönen Ausflug und ich meine Kekse backen. Das ist doch optimal, dass wir das jetzt in dieser Folge hier drin gehabt haben. Haut euch die Bäuche voll. Lasst euch bebacken, bebackt, beschenkt. Bleibt gesund und seht es uns nach, wenn Marius und ich euch erst im Januar wieder die nächste Folge liefern, auch wenn jetzt direkt der nächste Spieltag ist und bla bla bla, aber sonst kommen wir alle nicht mehr hinterher und ihr wollt ja, dass wir nächstes Jahr noch aufnehmen können und nicht, dass die Familien uns die Mikrofone wegnehmen. Und wenn wir jetzt nicht eine kleine Pause machen, dann wird das passieren. Bei mir auf jeden Fall. Ich habe da schon so eine Andeutung bekommen.
Klare Sache, genau. Ihr könnt euch ja, also dann sind jetzt so um die 2 Wochen Pause, oder? Kommt das hin? Und ja.
Ungefähr, ja.
Bis dahin könnt ihr euch noch ein paar tolle Fragen überlegen, wie immer. Natürlich das klassische Abonnieren, Sterne geben, kommentieren und so weiter und so fort. Dann nehmen wir alles immer gerne mit und schickt uns Erinnerungen, eure Stadionerlebnisse.
Ah, ja, genau.
Oder eure Lieblingsstadien aus Italien, irgendwie per Sprachnachricht oder so. Bei Instagram kann man das ja machen. Ja, haut rein.
Genau, dann wird es nämlich wirklich eine schöne Kategorie. Eure Lieblingsstadien in Italien. Und hört auf jeden Fall mal bei mir San Gude rein. Gibt es denn noch eine aktuelle Folge jetzt? Wann habt ihr das letzte Mal aufgezeichnet?
Tatsächlich haben wir jetzt eine Pause gemacht. Wir haben das ja erst angefangen, das Projekt, und haben gemerkt, dass wir uns da noch ein bisschen eingrooven müssen, dass wir das Konzept noch ein bisschen überarbeiten müssen. Und jetzt nehmen wir morgen tatsächlich, also dann jetzt dann der Dienstag, Release ist am Mittwoch, die neue Folge auf. Also wenn ihr das top aktuell jetzt hört, müsst ihr noch einen Tag warten und dann könnt ihr mal in die neue Mir sein Gude Folge reinhören, wo es dann auch über ja ganz breit gestreute Themen des deutschen und internationalen Fußballs geht.
Sehr cool.
Genau. Und habt ihr gemerkt, der Thomas ist ein super Typ und die Jula ist auch super, mit der er das zusammen macht. Also
stimmt, genau.
Schaltet da ein.
Schaltet da ein. Und ansonsten, ich glaube, wenn man der Poppe sucht bei den sozialen Netzwerken, dann findet ihr ihn auch. Da ist immer einiges Unterhaltsames dabei. Und wenn man die Heute-Show, aber die ist gerade auch in der Winterpause, oder?
Genau, aber online geht es weiter. Da bin ich noch schwer am Mittexten. Also
bist bei dem Online-Team mit dabei?
Genau, ja, cool. Die Online-Redaktion macht keine Pause so richtig.
Tja, das Leben eines Autors.
Ja.
Thomas, dann danke, dass du dann zwischenzeitlich doch noch die Wichtel-Podcast-Zeit für uns gefunden hast.
Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, das war jetzt okay für alle Die Hard Italien-Fans. Trotzdem irgendwie interessant und ja, ich wünsche natürlich allen Hörern ganz, ganz tolle Feiertage und ja, das neue Jahr hat einen Tag weniger, es kann nur besser werden.
Sehr gut, das ist ein schönes Schlusswort.
Gutes Schlusswort, genau.
Jetzt Kling dong, na dann, frohe Weihnachten, ciao. Tschüss.
Jo, ciao. Fums.